Ja, und hier ist wieder rund um den Hesselberg. Und heute haben wir einen ganz tollen Gast da, einen besonderen Gast, die Frau Dr. Andrea Erkenbrecher. Und ich darf Sie herzlich begrüßen. Hallo, Frau Erkenbrecher. Wie geht's Ihnen?
Gut, es ist Sonntagmorgen. Ich habe einen tollen Kaffee hier gekriegt. Okay. Besser kann es nicht sein.
Das ist wunderbar. Wir reden heute über ganz viele Sachen. Einmal über Ihre Arbeit im EZB.
Bei der Europäischen Zentralbank. Nein, mit Sitz auf dem Hesselberg.
Genau, im EBZ. Sie machen kein Interview für den EBZ, sondern einfach für das, was Sie so beruflich gemacht haben, was Sie machen. Sie haben ein Buch geschrieben und da möchte ich gerne mit Ihnen drüber reden, über Oradour. Und wie kam es dazu, dass Sie über Oradour schreiben? Vielleicht erzählen Sie, was ist Oradour, was ist da passiert und was war im Krieg da gemacht worden?
Also Oradour ist ein Dorf gewesen, das liegt im Limousin, das ist im Zentralfrankreich und das war ein Ort mit so 200, 300 Einwohnern, mit ganz vielen Weilern und so kleinen Örtchen noch drumherum. Und dieser Ort ist am 10. Juni 1944 von einer Einheit der Waffen-SS zerstört worden. Man hat all die Menschen, die man vor Ort getroffen hat, ermordet und dann den Ort geplündert und niedergebrannt und bis auf die Grundmauer niedergebrannt. Und die französische Regierung hat sehr schnell, also nach dem Krieg, entschieden, dass man diese Ruinen als Mahnmal erhalten wird. Das ist unter Denkmalschutz gestellt worden. Und in diesem Zustand, also natürlich stark verändert nach 80 Jahren, stehen diese Ruinen bis heute. Das ist ein Ruinendorf. Mhm. Und dann gibt es das neue Oradour, das unweit von den Ruinen gebaut wurde. Heute grenzt es direkt aneinander. Das heißt, Oradour ist ein doppelter Ort.
Mhm. Sie sind ja Kunsthistorikerin? Nein, Sie sind
ganz normale Historikerin.
Entschuldigung, das war jetzt mein Fehler. Aber Sie sind Historikerin und haben Ihre Doktorarbeit über Oradour geschrieben, das weiß ich. Mhm. Und wie kommt man auf so eine Idee, sowas zu machen? Ist das eine Faszination? Was war da gewesen? Was waren die Beweggründe für Sie?
Also ich glaube, dass man mit, ich weiß nicht, ob es eine Faszination ist, aber ich glaube, dass man ohne ein wirklich starkes Interesse an einem Thema sich sehr schwer so lange, so intensiv mit einem Thema beschäftigen kann. Und für mich steht immer am Anfang von jeglicher Forschung das unbedingte Wissen wollen, das in Wissen schafft, steckt. Ich schaffe Wissen, weil ich wissen will. Und so war das auch im Fall von Oradour. Das hat mich schon während meines Studiums begleitet, das Thema. Es war Thema meiner Abschlussarbeit. Und während ich die Abschlussarbeit geschrieben habe, habe ich gemerkt, Mensch, da sind so viele Akten, die Antworten geben auf so viele Fragen, die wir weder gestellt noch beantwortet haben, dass ich entschieden habe, daraus ein größeres Projekt zu machen, also in Form der Doktorarbeit und dieses Buch zu schreiben. Genau, also das Wissen wollen stand am Anfang.
Okay, aber Sie haben vorhin im Vorgespräch so ein bisschen auch erzählt, dass Sie haben verschiedene Leute gehört, gelesen, Sie filtern das raus und was mich da fasziniert hat im Vorgespräch, wie Sie erzählt haben, wie Sie das rausfiltern, ob die Wahrheit ist oder ob man dann doch vielleicht ein bisschen was dazu erzählt oder wie auch immer das ist. Vielleicht können Sie darüber bitte was sagen.
Ja, genau. Wir haben ja gesprochen über die Frage der Zeitzeugenschaft, ausgelöst auch durch die Frage, was passiert eigentlich, wenn die Generation der Zeitzeugen des Nationalsozialismus jetzt stirbt? Und da haben wir darüber gesprochen, was eigentlich Zeitzeugen für Historikerinnen und Historiker sind. Und da ist es immer wichtig für mich als Historikerin zu erklären, dass das nicht so funktioniert, wie wenn man eine ZDF-Doku anguckt und die Zeitzeugenausschnitte werden quasi hineingeschnitten als Informationsgeber neben der Off-Stimme, neben dem Lesen von Dokumenten und der Eindruck vermittelt wird, jetzt erzählen diese Menschen, wie es gewesen ist. Sondern wir gehen in der Geschichtswissenschaft davon aus und das deckt sich mit anderen Wissenschaften, dass das, was wir erinnern, ein Geflecht ist aus dem, was wir tatsächlich erlebt haben, dem, was wir gehört haben, was wir gelesen haben Und dass das Ganze auch in einem Sinn Zusammenhang steht. Also was wir heute erzählen darüber, was gewesen ist, hat immer auch mit der Gegenwart zu tun. Warum glauben wir, dass Dinge wichtig sind zu erzählen? Wieso sparen wir Bestimmtes aus? Das sind unbewusste Prozesse und das machen sie alle. Wir jeden Tag, wenn wir uns erinnern. Und es gibt so eine Übung, die wir mit Schülerinnen und Schülern gerne machen, dass wir ein Ereignis in Erinnerung rufen, eine gemeinsame Exkursion und dann die mal erzählen lassen, was war da eigentlich? Und dann werden sie schnell feststellen, dass sie 15 Schülerinnen und Schüler haben und mindestens so viele Erzählungen. Und das soll einfach verdeutlichen, dass Erinnern ein subjektiver Prozess ist und wir aus der Erzählung eines Zeitzeugen oder einer Zeitzeuge nicht sagen können, 1:1 genau so war es. Mhm. Das heißt auch nicht, dass wir sagen, genau so war es nicht. Aber wir sind mit einer gewissen Quellenkritik diesen Erzählungen gegenüber ausgestattet durch unsere Ausbildung. Und wir legen diese Erzählungen dann zusammen mit anderen Arten von Quellen. Das können schriftliche Quellen sein. Das können andere Erzählungen sein. Also wir legen das ein bisschen zusammen, also ein bisschen wie so eine Polizeiarbeit. Wir schauen, wo gibt es Schnittstellen, was ist plausibel. Und wir legen vor allem offen, woher wir oder aus was wir welchen Schluss ziehen. Das ist das, was die nicht wissenschaftlichen Leserinnen und Leser wahrscheinlich immer ein bisschen nervt, sind diese Fußnoten in wissenschaftlichen Büchern, aber das Tolle ist eben, sie können bei allem, was ich schreibe, unten in der Fußnote gucken, wo hatten die das eigentlich her? Wie kommt sie eigentlich darauf? Und genau, das ist quasi der Vorteil des wissenschaftlichen Arbeitens, dass jeder, der das liest, was ich schreibe, anhand meiner Fußnoten nachvollziehen kann, auf was ich mich stütze und dadurch auch das nachprüfbar wird, was ich da von mir gebe.
Aber wenn ihr Historiker das so macht, seid ihr da wirklich so frei davon, dass ihr nicht doch was von euch mit reingebt in das Ganze? Oder ist das, wie kann man das verstehen? Wie wird das gemacht?
Das ist sehr spannend. Das ist eine wichtige Frage, weil das in den letzten Jahren wichtiger geworden ist, dass wir uns transparent machen, weil wir uns eben bewusst sind, dass wir natürlich nicht objektiv sind. Wir versuchen, so objektiv wie möglich uns einem Gegenstand anzunähern, aber das sind wir ja nicht. Wir sind ja geprägt durch die Gesellschaft, unser Aufwachsen, alles, durch alles Mögliche. Und heute finden Sie das in manchen Büchern, dass sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehr offen machen, dass sie sagen, ich bin da und da geboren, das und das ist meine kulturelle Prägung und das fließt trotz all meinen Versuchen, objektiv zu sein, natürlich mit ein. Und ich glaube, dass die Geschichtswissenschaft, das muss man immer wieder sagen, ja keine Wissenschaft ist wie die Biologie. Also wir schreiben Geschichte. Das heißt, wir nähern uns etwas an, von dem wir nie behaupten würden, zumindest die Seriösen von uns nicht, dass wir das, was gewesen ist, 1:1 rekonstruieren können. Das wird uns, glaube ich, manchmal von außen zugeschrieben, dass Leute denken, die wissen, wie es war. Aber innerhalb der Wissenschaft ist das keine Frage, dass wir das gar nicht können.
Aber Sie, also ich schätze Sie als eine sehr sensible Frau ein. Und wenn Sie ja in so eine Sache rangehen, dann haben Sie ja auch, da sind ja Gefühle, wenn Sie das lesen, wenn Sie das hören oder wenn Sie durch dieses Dorf gehen, was zerschossen und kaputt gemacht wurde, da geht man ja rein, da fühlt man ja was. Was ja. Fühlt man da?
Also Mann, glaube ich, fühlt, das, Sie merken, das ist die wissenschaftliche Seite in mir.
Was fühlt die Frau dann?
Nein, nicht mal das, sondern die Frage, dass man das gar nicht, ich kann das nicht beantworten, was man im Sinne von universell spürt, sondern ich glaube, dass das ganz unterschiedliche Empfindungen sein können. Und die hängen zum Beispiel stark davon ab, welche Jahreszeit ist. Ich bin das erste Mal in Oradour gewesen, da war es am Oktober. Und es war so eine schwere Herbstwärme noch, die schon so ein bisschen drückt noch. Und es sind so Blätter durch die Straßen gefegt worden. Es war sehr still, es sind sehr wenige Touristen dort gewesen. Und das hat meine Wahrnehmung ganz stark gemacht. Ne? Da war ein ruhiger, verlassener Ort mit irgendwas, was drückt und schwer ist. Und gleichzeitig doch diesen leichten Wind, was Bewegtes hatte. Das ist ganz anders, wenn sie im Sommer kommen und die Straßen voll mit Holsten sind. Die haben kurze Hosen an und Flipflops. Das prägt dann ihre Wahrnehmung. Allgemein würde ich aber sagen, es geht ans Herz vielen Menschen. Das hat auch damit zu tun, das ist ja auch gewollt. Also man hat nach dem Massaker war das Ziel der Menschen, die diesen Ort konserviert haben, das Ziel war, die BesucherInnen sollen das Gefühl haben, sie sind genau nach dem Massaker da. Das ist natürlich eine Fiktion, weil nach dem Massaker war alles voller Geröll. Also man hat ja unglaublich viel Geröll da weggeschafft, aber das Ziel war, das sollte emotionalisieren. Also hat man Gegenstände, die man in den Ruinen gefunden hat und die das Alltagsleben verdeutlichen sollten, in die Ruinen gestellt. Also Sie sehen da bis heute viele verrostete Nähmaschinen. Viele dieser Frauen haben quasi im Nebenerwerb genäht. Das heißt, es soll etwas heraufbeschworen werden, dieses Leben, das zerstört wurde. Und das fasst die Leute an. Das ist so bei den allermeisten. Und dann darf man auch nicht vergessen, dass es Menschen gibt, bei denen der Rollo zugeht, ja, die dann wenig empfinden können, vielleicht weil es zu nahe gehen würde. Jugendliche manchmal gehen in Übersprung und sind euphorisch oder machen Kaspereien, das kennen wir auch. Also ich will darauf hinaus, man kann diese Frage nicht ein für alle Mal beantworten.
Sie waren ja ein halbes Jahr dort, glaube ich, haben ein Praktikum gemacht, oder?
Ja, genau, 2004.
Wie war das dann so den ersten Tag und so nach einem halben Jahr? Was haben Sie gefühlt? Was haben Sie mitgenommen? Was haben Sie wahrgenommen?
Ich glaube, die erste Erinnerung, die kommt, wenn Sie fragen, ist die des herzlichen Willkommenseins. Mhm. Ich habe mich im Team und im Ort sehr wohl gefühlt. Und das ist ja vielleicht etwas, was man erstmal gar nicht denkt. Man kommt da als Deutsche hin und fragt sich, wie werde ich aufgenommen? Wie sind die Reaktionen? Und ich habe dort eine gute Zeit gehabt in dieser Dokumentation, in diesem Dokumentationsort, in dieser Gedenkstätte. Und das habe ich dem Team zu verdanken, die mich herzlich aufgenommen haben. Und auch die Überlebenden, mit denen wir damals zusammengearbeitet haben. Ich habe mich einfach gut aufgehoben gefühlt. Und ich habe viel gelernt, nicht nur faktisch Wissen, sondern auch das Zwischenmenschliche. Ne? Wie geht es Menschen, die jemanden verloren haben? Manche können das irgendwann integrieren in ihr Leben. Da gibt es sowas wie eine Sinnstiftung. Das sind oft Überlebende gewesen, die dann stark in die Zeitzeugenarbeit eingestiegen sind. Die haben mit Schülerinnen und Schülern gearbeitet. Und es gibt andere Menschen, bei denen das Trauma ist wie so eine klaffende Wunde, die immer wieder aufreißt. Also es gibt da eine ganze Bandbreite an dem wir Menschen ja auch über diese lange, lange Zeit damit umgehen.
Es gibt ja noch Überlebende aus Oradour. Es gab einen jungen Mann, der war, glaube ich, der Zeuge auch bei Gerichtsgeschichten gegen die Soldaten, die das gemacht haben. Wie haben Sie den mal kennengelernt oder wie geht der jetzt damit um?
Also im Moment ist es tatsächlich so, dass wir nur noch zwei Überlebende haben. Das waren zum Zeitpunkt des Massakers Kinder. Hélène Villiger war 2 Jahre alt und ihre Schwester Odette war 8. Haben sich zusammen mit ihrer Mutter versteckt. Die wohnten in einem Hof, so ein paar hundert Meter von Oradour entfernt. Aber dieser Hof lag in dieser Zone, den die Waffen-SS umstellt hat und alle ermordet hat. Und die konnten sich verstecken über Nacht. Und die beiden leben noch. Das sind jetzt die letzten noch Überlebenden. Aber ich habe viele andere getroffen. Das ist das Glück gewesen, dass ich einfach relativ früh angefangen habe, dazu zu forschen, also in meiner Karriere. Und ich habe in dieser Arbeit und in diesem Treffen mit all diesen Menschen zu allermeist Wohlwollen erfahren. Also es ist nicht selten so gewesen, dass es mir gegenüber Vorbehalte gab. Das gab es auch, aber das war auch in Ordnung für mich. Also das ist ja auch eine Frage, wenn Sie als Historikerin kommen oder als Übersetzerin oder wenn ich mit der Staatsanwaltschaft unterwegs war, dann muss ich dann Vertrauen aufbauen. Also ich gehe auch nicht durch die Welt und begegne jedem Menschen, der mir begegnet und mit dem ich über etwas sehr Privates spreche, mit vorbehaltloser Offenheit. Also von daher sehe ich das als etwas völlig Normales und unter diesen Umständen auch Legitimes.
Sie haben ja ein Buch über Oradour geschrieben und haben ja auch im Vorgespräch gesagt, Sie werden auch angegriffen für Ihre Sachen, die Sie veröffentlichen. Was ist da so oder was wie greift man Sie an? Was passiert da? Was ist?
Also da muss man ausholen und erstmal ein bisschen erklären. Also dieser 10. Juni 1944, an diesem Abend rufen die Offiziere ihre Männer zusammen, nachdem sie das Massaker begangen haben und geben schon eine Parole aus, wie über dieses Massaker geredet werden soll, wenn man überhaupt spricht. Eigentlich soll man schweigen. Und da beginnt quasi die Erzählung, dass dieses Kriegsverbrechen oder dieses Massaker gar keines war, sondern man soll quasi sagen, man sei angegriffen worden vom französischen Widerstand. Und daraufhin seien die Frauen und Männer getötet worden. Da blieb man noch sehr vage. Und das ist der Beginn einer über 80-jährigen Geschichte des sogenannten Oradour-Revisionismus, der zunächst vor allem von Offizieren der Waffen-SS getragen wurde und in dem es im Kern immer darum ging, die Waffen-SS von diesem Massaker freizusprechen. Und das hat man geschafft oder versucht, indem man die Schuld an dem Massaker der französischen Widerstandsbewegung zugeschrieben hat. Und da gibt es ganz unterschiedliche Erzählungen. Also da gibt es nicht diesen einen Meisternarrativ, an dem man sich festhält, sondern unterschiedliche Formen. Und das ist bis heute virulent. Heute ist das stärker in Frankreich als in Deutschland der Fall. Und die Vertreter dieses Oradour-Revisionismus, die beißen sich halt gerne dann an Leuten fest, wenn die ja wissenschaftlich gut fundierte Arbeit machen. Also es ist quasi auch ein bisschen immer eine Auszeichnung, viel Feind, viel Ehr. Wenn sie ein Buch schreiben, das tatsächlich deren Narrativ widerlegt, dann beißen die sich fest an einen. Und das, ich habe Mails bekommen, ich habe Briefe bekommen, wenn ich interviewt wurde, hat man sich an die Redaktionen gewandt, sowas. Und im Moment haben die sich sehr stark ins Internet verlagert. Das sind Gruppen, die haben mehrere hundert Mitglieder. Und da ist es so, die versuchen einen auch in Diskussionen zu verwickeln oder posten etwas auf ihren Seiten über einen. Genau. Also das ist, die beißen sich da ein bisschen fest.
Okay. Sind Sie bedroht worden auch?
Ja, ich hatte einmal eine Bedrohung, eine Gewaltandrohung hatte ich, aber ansonsten ist es eher ein bisschen so, ich finde immer so ein bisschen Zersetzungsmaßnahmen, also wie man über einen spricht. Wird schnell persönlich, also dass man Witze macht über Namen, über das Leben der Person. Also das ist ein bisschen... Ja, so eine Strategie auch, den anderen herabzuwürdigen. Das ist nicht nur inhaltlich.
Okay. Kann das auch diese ganze Geschichte mit der Le Pen, mit der Partei von der Marie Le Pen zusammenhängen, dass da diese Kräfte drin sind, die das irgendwie in eine Richtung bringen wollen?
Also im Moment ist es so, dass im Internet in dieser Gruppe, die da tätig ist, weiß man oft gar nicht, wer das sind. Sie wissen das, man hat da keine Klarnamenpflicht, also man kann gar nicht immer sehen, wer sind diese Leute. Aber es gab natürlich unter Marine Le Pens Vater, er selbst hat zu Oradour geschichtsrevisionistischen Thesen verbreitet. Ja, also nimm an, dass da Nähe beim einen oder anderen ist, aber da müsste man sich wirklich mit beschäftigen. Also das sind einfach, das ist eine Bewegung, der man sich, glaube ich, wissenschaftlich nähern muss. Und dafür braucht man einen Forschungsauftrag. Ich habe ihn nicht und meine Freizeit verbringe ich damit nicht. Mhm. Aber das müsste man tatsächlich mal untersuchen. Wer sind diese Menschen? Wie haben sich auch deren Strategien geändert? Das wäre auf jeden Fall lohnenswert, da mal hinzuschauen. Mhm.
Was machen Sie jetzt noch für Oradour? Machen Sie noch irgendeine eine Geschichte, die Sie publizieren werden? Oder?
Also im Moment forsche ich nicht zu Oradour. Da liegen 2-3 Sachen auf meinem Schreibtisch, wo ich mal sage, wenn ich mal Zeit habe. Wann der Tag kommt, weiß ich nicht. Aber im Moment arbeite ich sehr viel immer wieder mal mit Schulklassen. Ich gebe Workshops, ich lese aus dem Buch, ich stelle das Buch vor. Also eher im wissenschaftlichen Diskurs. Aber im Moment ist die Forschung ein bisschen auf Eis gelegt. Aber wenn der Tag kommt, an dem Zeit ist, die Projekte warten auf dem Schreibtisch.
Okay. Gut, Frage noch. Sie haben jetzt so toll erzählt. Was haben Sie für Wünsche? Was hätten Sie jetzt für einen Wunsch? Ich gebe Ihnen jetzt einen Wunsch frei, den Sie sagen können.
Ach, das ist toll. Also, ich würde gerne zu einem Thema forschen, das mich wirklich schon lange umtreibt. Das hat mit Oradour zu tun. Und dann hätte ich gerne, wenn das noch im Wunsch drin ist, dass man mir innerhalb eines Tages, ohne dass ich selbst etwas dafür tun muss, all die Quellen nach Hause bringt und ich nur auswerten und schreiben muss.
Okay, dann schicken wir das jetzt in die Welt, dass das so passiert.
Ich hoffe, das hört jemand.
Das soll jemand hören. Also wir haben gute Zuhörerschaften. Ich sage vielen Dank für das total nette, liebe Gespräch mit Ihnen. Das war einfach schön, einfach Ihnen zuzuhören, auch über das, was Sie gesagt haben, was einen sehr ernsten Hintergrund auch hat. Aber trotzdem danke, war wirklich schön. Danke.
Vielen Dank für die Einladung.
Okay, und wir gehen jetzt wieder mit unserer Musik raus aus der Sendung. Das war Rund um den Hesselberg und die Frau Dr. Andrea Ergenbrecher war heute unser Gast. Und wenn Sie mehr von Rund um den Hesselberg hören möchten, dann gehen Sie einfach auf den Knopf, der unter unserem Podcast ist, und dann können Sie uns abonnieren. Bis dann, das war's.